Hallo liebe Hundefreunde, herzlich willkommen beim Podcast von Andocken. Ich bin Berit Kaspar und ich arbeite seit ca. 30 Jahren im Feld des positiven Hundetrainings. Inzwischen habe ich mich auf die nicht ganz so einfachen, also die etwas herausfordernden Hunde spezialisiert. Durch diesen Podcast möchte ich dir eine Hilfe beim Beantworten alltäglicher Fragen, beim Erklären unerklärlicher Verhaltensweisen sein. Und ich möchte dir Lösungsansätze vorschlagen, wobei es natürlich keine Pauschalrezepte geben wird. Beginnen wir eine interessante Reise in die Hundewelt. Ich freue mich auf deine Begleitung, auf deine Fragen, deine Kommentare und deine Geschichten. Hallo liebe Hundefreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Andocker Podcast. Ich bin noch die Antwort auf eine Frage schuldig aus einem der vorherigen Folgen, in der es um Verbote und Strafen ging. Und wir wollten die Frage klären, wenn ich jetzt keine Hau-drauf-Methoden anwenden möchte, wie kann ich dann besser dem Hund Grenzen setzen oder eben auch mit Verboten arbeiten? Wozu sind Verbote denn eigentlich notwendig? Sie sind angebracht, wenn ich ein Verhalten im Ansatz abbrechen möchte, wenn ich ein Verhalten, was schon stattfindet, unterbrechen möchte oder wenn ich dem Hund eben wirklich eine unschöne Sache abgewöhnen möchte. Und ganz wichtig dabei ist, dass ich das Verhalten, also das, was mich stört, richtig analysiere, dass ich die Ursache dafür erstmal erkenne und das nicht menschlich interpretiere. Das wäre zu einfach. Und auch wenn es wirklich störend ist, aber ein Hund, der bellt, meistens sind es die kleinen Hunde, denen dann die große Klappe nachgesagt wird oder sogar die Bezeichnung Feigling, weil sie bellen, wenn der Jogger vorbei ist und dann noch versuchen, zum Beispiel in die Hacken zu gehen, was aus hundlicher Sicht natürlich ein cleveres Verhalten ist, aber menschlich gesehen ja in eine andere Kategorie gepackt wird. Das hilft dem Hund und dir nicht gerade weiter. Wenn die Ursache für ein störendes Verhalten Angst ist, dann würden ja Verbote überhaupt nicht helfen. Die Symptome werden vielleicht unterdrückt, aber das Verhalten ist immer noch da. Dementsprechend müssen wir da wieder mal an die Ursachenforschung gehen. Was könnte denn noch eine Ursache sein für störendes Verhalten? Nehmen wir mal Bellen in der Leine. Das kann außer Angst, kann das eben auch Frustration sein. Wie das wiederum entsteht, würde heute zu weit führen. Und andere Sachen, die störend sind, gehören ganz oft in das völlig normale hundliche Verhalten. Zum Beispiel wäre das das Jagen, also Jagen von Wild, von Katzen, von Vögeln. Unabhängig jetzt davon, dass es irgendwie von uns negativ bewertet wird. Wir bleiben jetzt erstmal beim normalen Verhalten. Menschen zu stellen, die irgendwo plötzlich auftreten, am Zaun zu bellen, Mülleimer zu leeren, auf die Klingel zu reagieren, wenn es eben Besuch an der Wohnungstür sich ankündigt, Kabel und Tischbeine anzukauen, Blumentöpfe auszuräumen als kleiner Hund, ist alles normal. Ganz oft ist dieses Verhalten, was die Hunde dort zeigen, einerseits selbstbelohnend, das heißt, das Tun macht Spaß und bringt ihnen Erfolg, und andererseits wird es sehr oft unbewusst von Hundebesitzern unterstützt. Wenn der Hund am Zaun bellt, wird mit ihm geschimpft. Wenn er bellt, weil es an der Wohnungstür klingelt, bekommt er auch schimpfende Worte zu hören. Das ist eine Möglichkeit, warum dieses Verhalten eben immer noch da ist, weil es unbewusst verstärkt wird. Und es kann auch entstehen durch Gruppendynamik, durch Nachahmung. Nachahmung zum Beispiel vom Sozialpartner oder eben auch, wenn ich noch mit anderen Hunden zusammenlebe oder der Hund in einer Hundetagesstätte ist, wo es eben bellende Hunde gibt, kann der Hund das super lernen. Und es ist eigentlich egal, was der Grund für das Verhalten ist. Wenn es immer noch da ist und du schon allerhand versucht hast, dann ist deine Methode noch nicht die richtige. Und dazu musst du eben richtig Detektiv sein und versuchen rauszufinden, wo ist hier der Knackpunkt. Darüber sprechen wir gleich noch. Wichtig ist, Angst kann man nicht verbieten. Instinktgesteuertes Verhalten oder eine instinktgesteuerte Veranlagung ist nicht löschbar. Territoriales Verhalten ist normal, in Klammern in Maßen, normal. Das ist nicht abtrainierbar. Misstrauisch zu sein gegenüber Fremden im Wald oder die plötzlich irgendwo auftreten, das ist rassebedingt. Auch das ist genetisch verankert. Besitzer von Australian Shepherds, Hoverwarten, Dobermännern wissen, was ich damit meine. Die Fressgier beim Beagle zum Beispiel ist auch genetisch veranlagt. Das ist nicht zu löschen. Aber jetzt kommt die gute Botschaft. Wenn du dich von der Behandlung der Symptome entfernst und du gehst an die Wurzeln des störenden Verhaltens, dann gibt es viele Möglichkeiten ohne Gewalt, ohne Einschüchterung, Sprühhalsbänder, Wurfketten und so weiter. Wenn ich ein Verhalten ändern möchte, dann muss ich mich fragen, als allererstes, oder als zweites, das erste war ja schon, welche Ursache hat es? Die zweite Frage, welche Funktion hat dieses Verhalten? Was will der Hund damit erreichen? Was bringt es ihm? Ob das nun sinnvoll ist aus menschlicher Sicht, moralisch vertretbar oder nicht, das ist dem Hund relativ egal. Danach fragt er nicht. Kommen wir zur ersten Möglichkeit, mit dem störenden Verhalten umzugehen. Und die erste Möglichkeit ist ganz simpel, vermeide das Verhalten. Das gehört eben zum großen Bereich des Managements, weil wenn du noch kein Training gemacht hast, du hast aber den Willen, etwas zu verändern, dann vermeide die Situation, die diesen Ärger machen. Ja, weil dein Hund, der trainiert ja dieses Verhalten, dieses unerwünschte Verhalten immer weiter. Wenn du immer in derselben Situation bleibst, sagen wir mal, du hast ein Problem mit der Hundebegegnung, dann geh andere Wege, wo du nicht so viel Hundebegegnung hast. Steuer nicht immer wieder dieselben Wege an, wo der Hund auch seine Erinnerungen hat. Und hier habe ich immer den Hund getroffen und dort habe ich den anderen Hund getroffen und dann gibt es eben Zoff. Das muss man dann irgendwie mal unterbrechen. Und wenn es geht, dann geh andere Wege. Fahr woanders hin und übe lieber an einer anderen Sache, als am Fehlverhalten weiter zu trainieren. Okay, wenn deine Lage, die kann nicht besser werden, solange du das eben nicht änderst. Anderes Beispiel wäre, wenn dein Hund aus dem Fenster schaut und dort immer wieder Reize hat, die ihn zum Bellen animieren, dann nimm Folie vom Baumarkt, kann man mit Wasser ansprühen, macht das Fenster erstmal blickdicht. Schone ihn vor diesen Reizen. Das ist eine der Möglichkeiten. Wenn dein Hund mit Radfahrern ein Problem hat, dann wechsle die Gegend, wo nicht zu viele fahren. Oder weiche an der Leine weit aus, so dass der Hund sich da nicht bedroht fühlt oder eben ein eventuelles Jagdverhalten ausgelöst wird. Okay, geh andere Wege, wenn es einen bestimmten Gartenzaun gibt, an dem es immer wieder Theater gibt. Welche Möglichkeiten dann später aufgezeigt werden, wie kann ich zum Beispiel an diesem Gartenzaun vorbeigehen, ohne dass mein Hund auf das Bellen des anderen Hundes eingeht, ist ein anderer Schritt. Aber erstmal vermeide das Auslösen des störenden Verhaltens. Und das liegt ganz allein an dir. Das liegt nicht am Hund. Wir sind die Bestimmer. Okay, damit wäre der erste Schritt getan. Jetzt kommt der zweite Schritt. Und zwar bietest du deinem Hund eine Alternative an. Und zwar muss die ganz, ganz früh angeboten werden, nicht bei Ansicht des Auslösers. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Problem in der Hundebegegnung hast oder ein Problem, wenn der Hund an der Wohnungstür bellt, dann kannst du nicht in der Aufregung, wenn der Hund sich schon so richtig echauffiert hat, mit irgendwelchen Leckerchen kommen. Das funktioniert nicht. Also hast du jetzt die Aufgabe, erstmal nachzudenken, welche Alternative kann ich ihm denn anbieten? Was könnte der Hund anstelle des unerwünschten Verhaltens denn tun? Nehmen wir die Wohnungstür und das Klingeln. Der könnte auf einen Platz gehen und dort eine ganz besondere Belohnung abfangen. Das ist ein sehr kleinschrittiges Training und das wird natürlich ohne die Klingel und so weiter erstmal auftrainiert, ist auch hier jetzt, würde hier zu weit führen, aber das ist schnell erlernbar, wenn man fleißig ist. Der Hund kann auch, wenn es jetzt ein Hund ist, der sehr quirlig ist und der sich nicht gut liegen kann oder noch sehr jung ist, dann der aber dafür gerne apportiert, kann der auch bei Auslösen von Klingeln ein ganz besonderes Spielzeug bringen. Und damit kann rumgezergelt werden. Da hast du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und zwar ist das Maul besetzt, das heißt, er kann schlecht bellen. Und er kann noch nicht anspringen, weil er ja mit seinem Spielzeug zu tun hat. Wäre eine Möglichkeit. Okay, dann haben wir Hunde, die zum Beispiel viel klauen. Und das dann, also klauen in dem Sinne, dass sie stehlen, das ist ein moralischer Begriff, den gibt es unter Hunden nicht. Also alles, was sie haben, was sie im Maul haben, gehört ihnen, weil diese besitzanzeigenden Geschichten passen nicht in das Leben von Hunden und das bewerten sie nun mal nicht so. Was sie haben, gehört ihnen. Dazu werde ich auch noch mal eine andere Folge aufnehmen. Würde jetzt hier auch zu weit führen. Aber wenn ich so einen Hund habe, der gerne mit irgendwas abhaut, was dem Hundebesitzer gehört oder irgendwie in den Haushalt gehört, für Hunde nicht unbedingt geeignet ist, dann übe mit ihm das Apportieren. Übe mit ihm, dass er gerne dir etwas abgibt und jag nicht hinter ihm her und schimpfe. Wenn ich einen Hund habe, der Autos jagt, ist auch eine Möglichkeit, den Hund umzulenken und ihn in einen Zergel beißen zu lassen. Das sind erstmal nur Ideen. Ja, was man davon für welchen Hund gebrauchen kann, das muss immer der Trainer vor Ort entscheiden. Erinnere dich bitte daran, Strafe ohne Ersatzverhalten unterdrückt Verhalten nur. Das ist nicht der Weg. Und dieses problematische Verhalten findet dann einen anderen Weg. Also, die Möglichkeit Nummer zwei ist, du denkst dir aus, welche Alternative könnte der Hund denn nun machen? Und dieses Alternativverhalten wird getrennt vom problematischen Verhalten trainiert. Wie gesagt, da gehört allerhand Fleiß dazu, viele Wiederholungen und langsam aufbauende Ablenkung durch zum Beispiel die Wohnungsklingel oder andere Hunde. Die dritte Möglichkeit ist die Unterbrechung. Die Unterbrechung ist meistens das sogenannte und weit berüchtigte Nein. Nein soll ein Verhalten beenden. Ja, und dann? Und das ist das große Problem. Ein Nein steht nie allein. Wenn ich einem Hund eine Tür vor der Nase zuschlage, dann muss ich ihm eine andere Tür aufmachen, also eine andere Idee bieten. Das Nein ist ein Signal wie Sitz, wie Platz, wie hierher. Es ist ein Signal, was vernünftig aufgebaut wird und was belohnt wird, wenn es vom Hund wirklich befolgt wird. Und da werden Hunde meistens wirklich im Regen stehen gelassen. Der Hund möchte zum Beispiel an Pferdeäpfel rumschnüffeln, vielleicht sogar reinbeißen. Es kommt ein Ruck, es kommt ein Nein. Der Hund wird es verhindert, diese Tätigkeit weiter auszuführen und dann geht man weiter. Egal, was der Hund da jetzt irgendwie gemacht hat, hat er auf das Nein gehört oder nicht, hat er irgendeine Chance gehabt. Und warum hören ganz viele Hunde auf das Nein in der Nähe ihrer Besitzer? Weil dieses Nein ziemlich scharf gesprochen wird, weil der Hund direkt angeguckt wird, meistens körperlich bedroht durch Rüberbeugen und die Stimme auch nicht gerade freundlich klingt. Und wenn der Hund dann noch an der Leine ist, kann er auch nicht weg. Also der ist wirklich im unmittelbaren Einflussbereich des Besitzers und wird sich denken, nun ja, das klingt hier nicht gerade freundlich, ich werde mein Verhalten, was ich gerade zeige, mal einstellen. Er wird aber auf dieses Nein nicht hören, wenn er weit genug weg ist. Ja, weil es einfach nicht so trainiert ist, dass es für den Hund eine positive Unterbrechung ist und eine Überleitung in ein anderes, besseres Verhalten. Positiv unterbrechen heißt in diesem Fall, ja, er hat ein bisschen Frust, damit kann er aber umgehen. Und bedeutet aber, wenn ich auf Nein höre, habe ich vielleicht sogar die Chance auf was Besseres. Und das ist erstmal wichtig, es so aufzubauen. Wie ich das dann später im Erwachsenenleben des Hundes weiterführe, auch das ist eine andere Frage. Aber wenn ich mit Nein beginne, dann sollte ich es wirklich ganz logisch nach Trainingsplan aufbauen, so dass der Hund eine Chance hat. Ganz oft gibt es im Internet Anleitungen, ein Nein aufzubauen. Ganz kurz zusammengefasst, es wird dem Hund ein Leckerchen vor die Nase gehalten, dann will er das haben, dann wird die Hand zugemacht, ein scharfes Nein gesprochen, der Hund zuckt zurück, dann wird die Hand geöffnet, der Hund geht nicht ran und dann sage ich, ja, jetzt kannst du es haben. Und für den Hund ist das eine relativ unlogische Abfolge, aber was soll er machen? Er wird das Leckerchen nehmen. Wenn ich das jetzt übersetze auf menschliches Verhalten, also ich gehe spazieren, ich finde einen 5-Euro-Schein und mein Partner sagt, nein, den hebst du nicht auf. Und ich zuck zusammen und denke, oh, okay, dann hebe ich ihn nicht auf. Und dann sagt er, doch, jetzt kannst du ihn haben. Und dann hebe ich ihn auf. Bisschen unlogisch, warum hat er denn vorher nein gesagt? Dann gehen wir ein Stückchen weiter, da liegt wieder ein 5-Euro-Schein. Ich möchte den aufheben und höre ein Nein und ich zucke zusammen und nehme den nicht auf. Und dann sagt mein Partner, wenn du den liegen lässt, kriegst du 10 Euro. Und dann denke ich, oh ja, das ist ja nett. Das kann mir ja noch öfter passieren. Das bisschen Frust, was ich bei dem Nein empfunden habe, das halte ich auch wieder aus, weil dafür kriege ich ja 10 Euro. Und so ist das auch mit dem Hund. Ja, wenn du ein Nein von ihm verlangst, also ein Gehorchen auf ein Nein, dann biete ihm etwas Besseres, zumindest immer noch zu Anfang oder etwas anderes an. Und das, was verboten ist, ist verboten. Da soll er ja letzten Endes nicht rangehen. Okay? Gut. Und es gibt wirklich noch viele, viele andere Möglichkeiten, um Hunden Verbote, Strafen, Regeln, die mit uns Menschen nun mal irgendwie einzuhalten sind, beizubringen. Aber dafür haben wir jetzt hier wirklich keinen Raum. Aber dafür kriegst du noch eine kleine Aufgabe. Und zwar, wenn du Lust hast, dann mach bitte eine Tabelle fertig mit 3 Spalten. In die erste Spalte schreibst du alles auf, was dich stört. Was soll sich ändern? Schreib alles auf, auch Nicht-Formulierungen, also die irgendwie mit nicht zu tun haben. Der Hund soll nicht im Garten buddeln, ja, solche Geschichten. Das ist die erste Spalte und lass diese Zettel irgendwo liegen, weil ab und zu fällt dir wieder was ein. In die zweite Spalte, da schreibst du rein, was ist der Auslöser für dieses Verhalten? Da musst du ein bisschen, ja, wieder als Detektiv vorgehen. Wann bellt mein Hund? Wann zieht mein Hund in der Leine? Dass du diese Verhaltensweisen, die dich stören, dass du einen Trigger, einen Auslöser findest. Und wenn nicht, lässt es offen und fragst deinen Trainer, was meinst du, warum macht der Hund das? Ja, was ist der Auslöser für dieses Verhalten, was mich stört? Ja, okay. Und in die dritte Spalte kommt, was wünschst du dir? Was ist das bessere Verhalten? Das kommt in die dritte Spalte. Also, da sind Nichtformulierungen von meiner Seite jetzt verboten. Nehmen wir die erste Spalte, da steht jetzt, mich stört, dass der Hund bei Besuch, also wenn es klingelt, an die Tür rennt, bellt und den Besuch anspringt. Spalte 2, was ist der Auslöser? Die Klingel löst das Verhalten aus und in diesem Falle muss man dann auch, das sind ja schon 2 Verhaltensweisen, den Besuch dazu nehmen, das Eintreten des Besuches. Dritte Spalte, was wünschst du dir? Dass der Hund ruhig auf einer Decke liegt und wartet, bis er den Besuch begrüßen darf. Du könntest doch schreiben, ich möchte, dass er einmal kurz bellt und dann aber aufhört und ich ihn auf seine Decke schicken kann. Das wäre so eine Abfolge. Und nicht schreiben darfst du, er soll nicht bellen, weil das ist kein Verhalten. Das hilft uns nicht weiter. Das, was du in die dritte Spalte schreibst, sind dann natürlich später die Aufgaben, die du mit deinem Hund trainieren kannst. Es gibt einen Trainerspruch mal wieder, der ganz, ganz wichtig ist und den ich auch wirklich gut finde, dass du dir immer denken musst und immer daran dich bitte erinnern solltest, dass es vor jedem schlechten Verhalten ein gutes Verhalten gab. Und es gilt für dich, das wieder rauszufinden und das zu fördern. Auch dafür ist ein richtig guter Trainer, der dich begleitet, eine wertvolle Hilfe. Also fassen wir zusammen den Pödi von heute. Wenn ich ein problematisches Verhalten habe, dann geht es darum, dieses Verhalten erstmal zu durchleuchten, zu verstehen und die Ursachen dafür zu finden. Zweiter Punkt, vermeide die Situation, verhindere das Training von unerwünschten Verhaltensweisen, nutze die Zeit lieber, um ein neues Verhalten aufzubauen. Sichere deinen Hund in bestimmten Situationen, zum Beispiel brauchst du einen Maulkorb, brauchst du einen Halti, eine Schleppleine, ein Trenngitter, je nachdem, mit welchem Verhalten hast du es zu tun. Unterbreche und beende Verhalten. Wenn du das geschafft hast, belohne den Hund dafür und lenke in ein Alternativverhalten um. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei diesen neuen Gedanken. Und nun ran an die Liste und wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Alles Gute für euch, eure Berit.